Stell dir mal vor, du schlägst so ein richtig radikales, maoistisches Manifest auf.
Mhm.
Und der allererste Denker, der dir da förmlich aus den Seiten entgegenspringt, ist halt nicht etwa Karl Marx.
Ja, was man ja eigentlich erwarten würde.
Genau. Und auch nicht Friedrich Engels, sondern, halte dich fest, es ist Friedrich Nietzsche.
Ah, okay. Der Nietzsche, der vom Übermenschen predigt.
Exakt der. Und dicht gefolgt von Johann Wolfgang von Goethe. Also dieses absolut absurde intellektuelle Puzzle ist der Ausgangspunkt für unsere heutige tiefgehende Analyse. Wir haben uns da ein Dokument vorgenommen, das, naja, die Grenzen dessen, was man von so einem politischen Text erwartet, wirklich komplett sprengt.
Ja, das kann man so sagen. Es ist ein Text, der Ideengeschichte nicht einfach nur zitiert, sondern sie geradezu mit einem Vorschlaghammer zerstrümmert, oder?
Ja, absolut.
Und dann nimmt er diese Bruchstücke aus völlig unterschiedlichen Epochen und setzt sie zu einem komplett neuen, extrem verdichteten Weltbild zusammen.
Und genau um dieses Weltbild soll es heute gehen. Also die Quelle, die wir uns anschauen, ist ein Text des Kommunistischen Bundes Essen. Der Titel lautet »Der Einstieg in den Kommunismus«.
Mhm.
Verfasst und überarbeitet so in den Jahren zwischen 2017 und 2021.
Eine ziemlich wilde Mischung, oder?
Das kannst du laut sagen. Das ist so eine dichte Konstruktion aus marxistisch-leninistisch-maoistischer Theorie, dann klassischer deutscher Philosophie und sogar antiker Logik.
Ja, Wahnsinn.
Und nur um das direkt zu Beginn absolut klarzustellen, weil das wichtig ist, wir sind heute natürlich nicht hier, um diese Ideologie irgendwie zu bewerben, zu verteidigen oder zu verteufeln.
Genau, wir bleiben da völlig neutral.
Richtig. Wir setzen uns für die nächsten Minuten quasi einfach mal die Brille dieser radikalen Autoren auf. Wir wollen ihr Weltbild wie so ein komplexes Uhrwerk zerlegen. Mal schauen, wie genau diese verrückten Zahnräder ineinander greifen, ohne dass wir uns diese politische Agenda zu eigen machen.
Und es ist wirklich der entscheidende Punkt hier. Es geht uns um die innere Mechanik der Argumentation. Also wenn man sich darauf einlässt, sieht man nämlich, wie unfassbar flexibel und formbar Philosophie eigentlich sein kann.
Mhm. Wenn sie für eine ganz spezifische Stoßrichtung umgedeutet wird, ne?
Ganz genau.
Dann lass uns doch direkt mal reinspringen. Wenn ich an einen kommunistischen Text denke, dann erwarte ich eigentlich sofort Begriffe wie Klassenkampf.
Produktionsverhältnisse, ja?
Genau, oder die ökonomische Basis. Aber die Autoren tun das hier gar nicht. Die fangen bei etwas völlig anderem an, nämlich bei der individuellen Spiritualität.
Was echt überraschend ist.
Absolut. Sie erklären da, dass sich die KPD, also hier in dieser spezifischen maoistischen Ausprägung, in kommunalen Bünden organisiert. Und das Fundament davon sind sogenannte entläschische Wachsamkeitskomitees.
Ah ja, das Wort.
Ja, da musste ich beim Lesen wirklich erstmal stoppen. Entläschisch. Was genau bedeutet das überhaupt in diesem Kontext?
Ja, das ist direkt so der erste richtig tiefe Griff in die philosophische Trickkiste. Der Begriff der Entläche, der stammt ursprünglich von Aristoteles.
Okay, wir sind also direkt in der Antike.
Genau. Aristoteles beschreibt damit etwas, dass sein Ziel, also seine Vollendung, bereits in sich selbst trägt.
Mhm.
Ein Same zum Beispiel, der trägt die Entelechie des Baumes in sich. Er hat also das Potenzial schon eingebaut.
Verstehe.
Wenn der Text jetzt also von entelechischen Wachsamkeitskomitees spricht, dann behaupten die Autoren quasi, dass diese Gruppen nicht einfach von außen gesteuert werden.
Sondern,
dass sie einem inneren, natürlichen Ziel der menschlichen Entwicklung folgen.
Okay, krass. Und um dieses innere Ziel zu definieren, greifen sie dann auf Goethe zurück. Sie nutzen Goethes Begriff des Strebens und verknüpfen ihn, und das fand ich fast noch wilder, mit Rudolf Steiners Konzept der total existierenden Individualität.
Ja, das ist ein harter Schnitt. Wir sprechen hier von Steiner, dem Begründer der Anthroposophie.
Richtig. Und die Logik des Textes sagt dann, der Mensch nutzt seinen Verstand am Anfang seiner Entwicklung eigentlich nur für den reinen, nackten Überlebenskampf.
Das wird im Text dann als das Tier im Menschen bezeichnet.
Genau.
Und genau an diesem Punkt, da setzt diese fundamentale Umdeutung des Kommunismus in diesem Dokument an. Das Überleben, also dieses Tier im Menschen, das ist für die Autoren eben nicht der Zweck des Daseins.
Weil das nur der Anfang ist.
Richtig. Wer nur überlebt, der entfaltet seine Entelechie nicht. Das wahre Ziel des Menschen ist laut dem Text ein viel, viel höheres. Er fordert die Vereinigung des Einzelnen mit der Sonne.
Die Sonne.
Ja, und zwar ganz explizit, ich zitiere mal kurz, mit der Sonne, die mittags weit oben steht.
Oh, wow. Das ist unverkennbar Nietzsche.
Absolut.
Der Mittag, an dem die Sonne am höchsten steht und keine Schatten mehr wirft, das ist in Nietzsches, also sprach Zarathustra, der Moment der absoluten Erkenntnis. Also die Verwandlung zum Übermenschen.
Exakt. Und der Text übersetzt dieses nietzscheanische Bild dann mit Begriffen wie größter Wärme und, das ist wichtig, reiner Selbstursprünglichkeit.
Reine Selbstursprünglichkeit? Okay.
Ja. Der Mensch soll in einen Zustand kommen, in dem er von so einem transzendentalen Ich beobachtet wird und eine ungestörte Selbstbewegung erreicht.
Also er soll nicht nur reagieren?
Genau, er soll aus sich selbst heraus agieren. Völlig frei.
Okay, Moment. Lass uns das mal kurz aufschlüsseln, weil das sprengt für mich gerade dieses komplette Stereotyp. Das klingt für mich fast wie so eine philosophische Bedürfnispyramide.
Mhm.
Unten ist das nackte Überleben, das Tier, aber die Spitze der Pyramide ist dann diese leuchtende nietzscheanische Selbstverwirklichung. Wir sprechen hier ja über einen maoistischen Text. Normalerweise verbindet man das doch mit der absoluten Unterordnung des Individuums unter die Masse, oder?
Ja, unter das Kollektiv, ganz klassisch.
Genau. Aber hier wird der Kommunismus praktisch als eine Art, ja, Brotkasten für nietzscheanische Übermenschen beschrieben. Wie rechtfertigen die Autoren denn diesen extremen, fast spirituellen Fokus auf das radikale Individuum?
Was hier wirklich faszinierend ist, sie lösen diesen scheinbaren Widerspruch auf, indem sie den Spieß einfach umdrehen.
Wie meinst du das?
Aus der Perspektive der Autoren ist nämlich das kapitalistische System dasjenige, das den Menschen in die graue Masse zwingt.
Ah, weil es ihn im Überlebenskampf hält.
Ganz genau, weil es ihn permanent in diesem tierischen Überlebenskampf gefangen hält. Der Kommunismus, so wie sie ihn hier theoretisieren, der ist nicht das Ende des Individuums.
Sondern?
Sondern überhaupt erst die Voraussetzung für seine totale Befreiung. Also nur wenn die materiellen Kämpfe durch so eine kommunistische Ordnung gelöst sind, hat jedes einzelne Individuum den Raum, um diesen inneren Zarathustra zu wecken.
Wahnsinn.
Ja, und erst dann kann es diese strahlende Selbstverwirklichung auch wirklich leben.
Das ist echt eine faszinierende Argumentationskette. Aber, und da drängt sich mir direkt eine Frage auf, wenn diese strahlende absolute Befreiung des Einzelnen das Ziel ist, warum leben wir dann nicht längst in dieser Utopie? Was hält den Menschen zurück?
Gute Frage.
Und genau damit baut der Text ja die Brücke zu seiner nächsten großen These, der Gefahr von abstrakten Ideen.
Ja, und hier schlägt der Text wieder den Bogen zurück in die Antike.
Schon wieder Aristoteles.
Ja, aber diesmal, um die Mechanik der Machtausübung zu erklären. Er stellt Platon und Aristoteles sozusagen in den Ring. Und Platon verliert in dieser Analyse haushoch.
Warte, Platon verliert? Warum?
Die Autoren kritisieren Platons Konzept des allgemeinen Begriffs. Also diese Idee, dass es universelle, losgelöste Ideenstrukturen gibt, die irgendwie über der realen, greifbaren Welt schweben.
Ja, sie gehen sogar so weit zu sagen, dass dieser abgetrennte Begriff extrem gefährlich ist. Ich erinnere mich an die Stelle, sie warnen davor, dass abstrakte Kategorien rassistisch missbraucht werden können.
Mhm, absolut.
Indem man Menschen einfach in theoretische Schubladen oder Gattungen presst. Und zwar völlig ohne ihre individuelle, eben besprochene Selbstursprünglichkeit zu beachten. Aristoteles hingegen wird total gelobt.
Weil Aristoteles das Allgemeine immer an das Konkrete bindet.
Genau.
Für ihn existiert so eine Idee nicht im luftleeren Raum, sondern nur in Verbindung mit dem Besonderen, also dem tatsächlich Existierenden. Der Text formuliert daraus dann eine massive Warnung vor dem, was er den monolithischen Missbrauch nennt.
Monolithischer Missbrauch. Was genau meinen die damit? Dass Ideen zu so einer Art Denkmal erstarren?
Im Grunde ja. Wenn Ideen und Gedanken nicht mehr als ein lebendiger, anpassungsfähiger Prozess genutzt werden,
sondern starr werden?
Richtig. Wenn sie als starre, unverrückbare Modelle von oben herab diktiert werden, dann verwandeln sie sich, laut dem Text, in tote Ideologien. Sie greifen dann in Bereiche des Lebens ein, für die sie nie gedacht waren.
Und an diesem Punkt bringt der Text dann ein Beispiel, das mich wirklich stutzen ließ, weil es, naja, die Mechanik moderner Gesellschaften extrem zynisch betrachtet.
Du meinst das Toleranzgebot?
Ja, genau. Etwas, das in unserem heutigen Verständnis ja eigentlich ein absoluter Grundpfeiler einer freien, demokratischen Gesellschaft ist.
Absolut.
Aber der Text analysiert das völlig anders. Er behauptet, dass selbst so ein positiv besetzter Begriff wie Toleranz in der Politik als bloßer Vernunftschluss missbraucht wird.
Um Macht zu stabilisieren.
Richtig. Das ist ein ziemlicher Zynismus gegenüber modernen Demokratien.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist die Logik dahinter echt perfide, aber sie ist in sich total geschlossen.
Erklär mal.
Wenn der Staat von oben ein abstraktes Toleranzgebot verordnet, also genau im Sinne von Platons losgelösten Ideen, dann tut er das laut den Autoren eben nicht, um die Menschen wirklich zu befreien,
sondern
er tut es, um Konflikte stillzustellen. Konflikte, die eigentlich ausgetragen werden müssten. Toleranz wird hier zur Maske.
Ah, okay.
Sie erstickt den echten revolutionären Drang nach Veränderung, weil jeder gezwungen wird, den Status quo einfach friedlich zu ertragen. Die Herrschaft bleibt völlig unangetastet.
Weil die Unzufriedenheit unter dem Deckmantel der Toleranz pazifiziert wird.
Exakt.
Wahnsinn. Und um das philosophisch zu untermauern, ziehen Sie dann Immanuel Kant heran. Kant und sein berühmter absolut gute Wille. Der Text sagt, dass dieser gute Wille in der realen Welt fast immer gekidnappt wird.
Ja, Sie nutzen da den Begriff heteronom verzweckt.
Ein furchtbar sperriger Begriff.
Ist er, aber er ist zentral für das Verständnis. Heteronom bedeutet fremdbestimmt.
Also praktisch von außen gelenkt?
Genau. Der Mensch mag aus einem absolut guten Willen heraus handeln wollen, zum Beispiel um die Gesellschaft gerechter zu machen.
Mhm.
Aber das System greift diesen Willen auf und lenkt ihn für seine eigenen herrschaftssichernden Zwecke um. Der gute Wille wird also für fremde Ziele missbraucht.
Und die Konsequenz daraus ist laut dem Text ja echt katastrophal. Dieser gute Wille wird der eigentlichen revolutionären Kunst beraubt. Er wird quasi zerstört.
Ja.
Am Ende bleibt der Mensch wieder nur auf sein tierisches Wesen reduziert, das, und so drastisch heißt es im Text, höllenhaft zur Sklavenarbeit verdammt ist.
Ein starkes Bild.
Total. Die abstrakten Ideen der Philosophie, also Toleranz, guter Wille, Allgemeingültigkeit, die sind also in Wahrheit die feinsten, unsichtbarsten Ketten, mit denen das strebende Individuum gefesselt wird.
Genau, so sehen Sie das. Und nachdem der Text diese philosophische Falle so minutiös aufgestellt hat, wechselt er plötzlich komplett die Ebene.
Ja, das war ein echter Bruch.
Er geht von der reinen Philosophie in die harte Mechanik der Ökonomie über. Er will nämlich zeigen, wo diese Versklavung heute ganz konkret stattfindet. Und hierfür bezieht sich die Quelle interessanterweise auf die Mindmap-Vollansicht eines Wirtschaftslexikons im Netz.
Das ist wirklich so ein harter stilistischer Bruch. Wir kommen von Goethe und Kant plötzlich zu einer trockenen Begriffskarte aus dem Internet.
Ja, verrückt.
Diese Mindmap gliedert das Themenfeld in 5 Hauptknotenpunkte, also Wirtschaftsordnung, Entfremdung, Sozialismus, Konzentrationstheorie und Liberalismus. Und der Text analysiert nicht nur diese Begriffe, sondern er beschreibt minutiös die kausalen Vektoren.
Also wie diese Dinge aufeinander einwirken.
Ganz genau.
Lass uns diese Vektoren mal nachzeichnen, denn die führen wirklich zur überraschendsten These des gesamten Dokuments. Zunächst gibt es da eine Wechselwirkung zwischen Wirtschaftsordnung und Sozialismus.
Okay.
Die Art und Weise, wie produziert wird, prägt die Gesellschaftsform und umgekehrt. Dann beschreibt der Text eine einseitige Stoßrichtung. Die Entfremdung der Menschen von ihrer Arbeit und von sich selbst, die treibt die Entwicklung unweigerlich in Richtung Kommunismus.
Mhm.
In diesen Prozess ordnen sie auch die Konzentrationstheorie ein, also die klassische marxistische Idee, dass sich das Kapital in immer weniger Händen konzentriert, bis das System irgendwann kollabiert.
Soweit so logisch, bis hierhin ist das ja klassisches linkes Lehrbuchwissen.
Richtig.
Aber dann kommt dieser Pfeil in der Mindmap, bei dem die Logik des Textes einen wirklich radikalen Haken schlägt. Es gibt plötzlich eine Stoßrichtung vom Kommunismus aus in Richtung des Liberalismus.
Ja, das ist der Knackpunkt.
Die zentrale These der Autoren lautet hier, die Interessen des Kapitalismus und des Kommunismus überschneiden sich im Liberalismus.
Mhm.
Das hat mich beim Lesen komplett aus der Bahn geworfen. Hier wird es wirklich interessant. Lass mich das mal als Venn-Diagramm visualisieren, okay?
Gerne.
Wir haben den Kreis Kapitalismus und wir haben den Kreis Kommunismus. Normalerweise liegen die meilenweit auseinander. Aber der Text sagt, sie überschneiden sich im Kreis Liberalismus. und das Produkt in der Mitte ist dann eine oligarchische Despotie.
Ja.
Wie zur Hölle rechtfertigt der Text diese Verbindung? Was definieren die Autoren hier überhaupt als Liberalismus?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Textes. Wenn die Autoren Liberalismus sagen, dann meinen sie nicht die klassische Idee der individuellen Freiheitsrechte.
Oder den freien Markt, an den wir ja sofort denken.
Genau, das meinen sie nicht. Sie definieren Liberalismus als ein systemisches Vakuum, als einen Ort der absoluten Gleichgültigkeit.
Okay.
In diesem Raum, so argumentieren sie, verschmelzen die schlimmsten Eigenschaften beider Welten. Die entfesselte Profitgier und gnadenlose Ausbeutung des Kapitalismus paaren sich hier mit der kalten bürokratischen Herrschaft.
Und der elitären Kontrolle eines degenerierten Kommunismus.
Ganz genau.
Und das Produkt dieser, ja, unheiligen Allianz nennt der Text dann eine oligarchische Despotie eben. Mhm.
Der Liberalismus ist in ihren Augen also gar kein Befreiungsprojekt.
Sondern?
Er ist lediglich der Vorhang, hinter dem sich diese neue Ausbeutungsklasse die Hand gibt und den perfekten Unterdrückungsapparat installiert.
Das ist wirklich eine völlig dystopische Vision. Aber wenn diese oligarchische Despotie unter dem Deckmantel des Liberalismus jetzt diese aktuelle, alles verschlingende Bedrohung ist, wie sind wir laut dem Text überhaupt an diesen Punkt gelangt?
Da müssen wir historisch werden.
Wer trägt denn die Schuld daran, dass die ursprüngliche Entelechie des Individuums so pervertiert wurde?
Um den Schuldigen zu finden, greift der Text tief in das eigene historische Vokabular. Er zitiert da eine Warnung von Mao Zedong, der seinerzeit schon vor sogenannten bürgerlichen RechtsabweichlerInnen und ultralinken SpalterInnen gewarnt hatte.
Ah, okay.
Die Autoren sehen das Scheitern also nicht in der kommunistischen Idee an sich, sondern in den Menschen, die sie entweder durch Anpassung an das Bürgertum verraten haben.
Oder eben durch blinden, dogmatischen Radikalismus gespalten haben.
Exakt.
Und dann werfen sie mit Begriffen um sich, die enorm schwerwiegen. Sie behaupten, das untrügliche Zeichen dafür, dass man in einem konterrevolutionären System lebt, sei eine Apartheid, die sich hinter unzähligen Masken versteckt.
Ja.
Apartheid? Das ist ja ein Begriff, der historisch massiv vorbelastet und extrem spezifisch ist. Wie rechtfertigen die diesen Begriff hier?
Ja, sie reißen den Begriff quasi aus seinem südafrikanischen, historisch-rassistischen Kontext komplett heraus. Sie nutzen ihn hier als abstrakte Blaupause für eine absolute systemische Segregation.
Also eine strikte Trennung.
Genau. Sie wollen damit sagen, die oligarchische Despotie teilt die Gesellschaft rigoros in Herrschende und Beherrschte.
In Ausbeuter und Ausgebeutete.
Richtig. Aber diese Trennung ist eben nicht offensichtbar. Sie versteckt sich hinter den Masken, die wir vorhin besprochen haben.
Ah, hinter dem Toleranzgebot.
Genau. Oder hinter den abstrakten platonischen Ideen. Es ist für sie eine unsichtbare Apartheid des Geistes und der Ökonomie.
Um diese unsichtbaren Mauern jetzt einzureißen, fordert der Text dann eine Renaissance der kommunistischen Idee. Aber er formuliert dafür eine ganz spezifische Bedingung. Er sagt, diese Renaissance muss das Gemeinsame verteidigen, aber ohne das Besondere zu opfern.
Und da haben wir wieder den direkten Rückgriff auf Aristoteles aus unserem zweiten Segment.
Stimmt.
Das Allgemeine, also die Gesellschaft, der Kommunismus, darf das Besondere nicht erdrücken.
Und das Besondere ist dieses strebende nietzscheanische Individuum, das wir am Anfang hatten.
Genau.
Konkret fordern sie dafür die Entmachtung einer sogenannten Feudalbourgeoisie. Und sie analysieren auch, warum die bisherigen Versuche, so eine gerechte Arbeitswelt aufzubauen, gescheitert sind. Sie sprechen davon, dass die Arbeiteridylle verfehlt wurde.
Mhm.
Und die Schuld dafür geben sie der, Zitat, laboristischen Unternehmensverfassung, die von einer Erzreaktion stur beibehalten wurde.
Ja, das ist wieder so ein massives Jargongewitter.
Absolut. Was bedeutet denn laboristische Unternehmensverfassung in der Logik dieses Textes?
Im Grunde kritisieren sie hier die Art und Weise, wie Arbeit selbst im modernen Sozialstaat oder in sozialdemokratischen Systemen organisiert ist. Eine laboristische Herangehensweise behandelt den Arbeiter immer noch nur als Rädchen im Getriebe.
Als rein mechanischen Faktor der Produktion.
Richtig. Es werden dann vielleicht mal die Löhne erhöht oder die Arbeitszeiten reguliert. Und genau das meint der Text mit dieser trügerischen Arbeiteridylle.
Ah.
Aber die fundamentale Entfremdung, die wird eben nicht aufgehoben. Der Mensch wird immer noch auf das tierische Überleben reduziert. Und die Erzreaktion, also die tiefsten, reaktionärsten Kräfte der Oligarchie, die behält dieses System stur bei, weil es die perfekte Methode ist, um revolutionäre Streben einfach einzuschläfern.
Sie füttern das Tier im Menschen quasi gerade genug, damit der innere Zarathustra niemals aufwacht.
Sehr schön gesagt. Genau das ist die Mechanik, die sie anprangern. Und das führt den Text dann zu seiner finalen, echt scharfen Gegenwartskritik. Die Autoren diagnostizieren einen schleichenden Kulturabbruch.
Ein Kulturabbruch im heutigen Deutschland, ja?
Genau.
Aber verliert sich der Text da nicht in so einer reinen Untergangsrhetorik, anstatt konkrete Lösungen anzubieten? Was ist denn die Ursache für diesen Kulturabbruch laut denen?
Ein übermächtiger Objektivismus. Das ist in ihrer Logik völlig stringent. Wenn eine Gesellschaft nur noch auf messbare Daten, bürokratische Verwaltung und, naja, abstrakte Effizienz schaut, dann schaltet sie das subjektive Streben komplett aus.
Das Streben nach Goethe?
Exakt. Der Kulturabbruch ist für den Text also nicht irgendwie das Fehlen von Kunst oder Musik,
sondern
das Absterben der menschlichen Entelechie. Wenn der Objektivismus gewinnt, wird das Licht der Mittagssonne ausgelöscht und der Mensch wird wieder zur reinen, verwalteten Maschine.
Wahnsinn.
Die Lösung liegt für die Autoren einzig und allein in der Zerschlagung dieses Objektivismus und der Rückkehr zu einem neu gedachten maoistischen Kollektiv, das diesen Übermenschen aktiv kultiviert.
Okay, wow. Lass uns an dieser Stelle mal einen Schritt zurücktreten und dieses gewaltige Gebäude betrachten, das wir gerade durchwandert haben. Wir haben begonnen bei Goethes innerem Streben und der strahlenden Klarheit von Nietzsches Mittagssonne, die ja als ultimatives Ziel eines radikalen Individuums definiert wurden. Wir haben gesehen, wie Aristoteles gegen Platons abstrakte Ideen in Stellung gebracht wurde, um eben zu beweisen, dass staatlich verordnete Toleranz und Kants guter Wille als pure Machtinstrumente missbraucht werden können.
Ja.
Dann haben wir diese wirtschaftliche Mechanik seziert, in der die Autoren den Liberalismus zur unheiligen Verschmelzung von Kapitalismus und Kommunismus umdeuten. Und wir sind geendet bei der Warnung vor einem absoluten Kulturabbruch durch bürokratischen Objektivismus.
Es ist wirklich ein absolut faszinierendes Dokument.
Total.
Weil es zeigt, mit welcher intellektuellen Akrobatik unterschiedlichste philosophische Konzepte aus ihrem historischen Kontext gelöst werden können.
Um sie zu einer völlig neuen, geschlossenen Ideologie zu verschweißen.
Ganz genau.
Und genau an diesem Punkt stellt sich für dich als Hörer, der dieses Weltbild nun entschlüsselt hat, natürlich die Frage nach dem Warum. Warum ist das für dich relevant, auch wenn du mit Maoismus oder diesen ganzen radikalen Thesen absolut nichts am Hut hast?
Das ist die wichtigste Frage am Ende.
Die Antwort liegt in der Macht der Sprache. Diese tiefgehende Analyse hat uns echt eindrucksvoll gezeigt, wie essentiell es ist, Definitionen zu hinterfragen.
Absolut.
Wenn wir im Alltag Worte wie Toleranz, guter Wille oder Liberalismus hören, nicken wir meistens unbewusst, weil wir glauben, die Definition zu kennen. Aber dieser Text beweist, sobald du die ideologische Brille wechselst, verändern diese Worte komplett ihre DNA.
Ja. Was für den einen Freiheit bedeutet, ist für den anderen die perfekte Beschreibung einer oligarchischen Despotie.
Genau. Es schärft unser kritisches Denken ungemein, wenn wir nicht nur auf die Schlagwörter achten, sondern auf diese verborgenen Mechanismen, mit denen diese Worte aufgeladen werden.
Wer die Definitionshoheit über die Sprache hat, der kontrolliert letztendlich auch die Struktur der Gesellschaft. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die man aus der reinen Analyse eines solchen Textes ziehen kann.
Da stimme ich dir voll zu. Und um dich nach dieser intensiven Reise durch die Geistesgeschichte in deinen weiteren Tag zu entlassen, möchte ich dir noch einen letzten, echt provokanten Gedanken mitgeben. Einen, der sich aus der innersten Logik dieses Textes ergibt.
Boah, da bin ich gespannt.
Stell dir diese geforderte Utopie einmal ganz praktisch in der Realität vor. Der Text verlangt ja die bedingungslose Vereinigung einer strengen, kommunistischen Ordnung mit der absoluten nietzscheanischen Selbstverwirklichung des Individuums.
Mhm.
Das erklärte Ziel ist, dass jeder einzelne Mensch die ungestörte reine Selbstursprünglichkeit der Mittagssonne erreicht. Aber, und das ist der Punkt, wie um alles in der Welt organisiert man eine Gesellschaft von Millionen von Menschen, in der jeder Einzelne sein eigener absoluter Zarathustra ist?
Der ja keine Kompromisse mit abstrakten Regeln mehr macht?
Richtig. Wie verhindert man, dass diese unzähligen, kompromisslosen Übermenschen am Ende unweigerlich miteinander um die Vorherrschaft kollidieren? Ist diese Vision wirklich der ultimative Ausbruch aus der Entfremdung? Oder ist es einfach das philosophisch verbriefte Rezept für das absolute Chaos?
Eine sehr gute Frage.
Eine Frage, über die es sich zweifellos nachzudenken lohnt. Wir danken dir fürs Zuhören und für deinen wachen Verstand bei dieser tiefgehenden Analyse. Bis zum nächsten Mal.